vorhin schon gesagt hat, ich bin Linda, ich arbeite im Kernteam Jugend vom EGW. Also wenn ihr etwa die zwei WW lest, seht ihr zwischendurch meinen Kopf mal nehmen. Das ist, weil ich auch dort darf mitarbeiten im Redaktionsteam für die Jugendzeiten. Was ich sonst noch so mache im Kernteam, ist alles Mögliche an Administration. Also wenn mal eine Adresse wechselt, kommt es bei mir vorbei, die ganzen Finanzen zum Beispiel. Ich darf Events organisieren, also zum Beispiel die Eigenkonferenz bin ich mit im Team, darf dort den Jugendabend leiten. Und jetzt geht ganz neu das Projekt Speech Camp, das ist vor allem für die Jüngeren natürlich interessant, darum schalte ich da ein bisschen Werbung. Speech Camp ist eine super Sache. Das ist ein Versuch mit mehreren Bezirken zusammen, oder besser gesagt eben vom Gesamtwerk aus, ein Camp zu organisieren, wo wir zusammen auf Spanien gehen und einfach eine Woche lang Ferien machen dort. Das wird jetzt dann den Herbst das erste Mal stattfinden. Und sonst bin ich für die Region Emmental zuständig. Ich darf dort Jugendleiter begleiten, in dem, was sie tun. Ich darf Coachings machen, ich darf Mentoring machen und zwischendurch mal einen Input halten. Und ein Teil meiner Anstellung ist eben auch Predigten. Und das ist der Grund, warum ich heute Morgen da bin. Und es freut mich natürlich, dass ich in diversen Bezirken darf unterwegs sein und immer wieder neue Leute treffen und etwas von meinem Herz teilen. Und mit dem möchte ich jetzt auch starten. Ihr habt gehört, das Thema ist durch Gnade zu Gerechtigkeit. Wenn man mich ein bisschen besser kennt, dann weiss man, dass ich sehr, sehr einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Etwas, das ich gar nicht damit umgehen kann, ist, wenn zwei Leute das Gleiche gemacht haben und unterschiedlich behandelt werden. Da bin ich sehr müde damit. Ich weiss nicht, vielleicht geht es vielen von euch auch so. Ich sehe ein paar Köpfe nicken. Das ist etwas, das mich sehr beschäftigt, wenn keine Gerechtigkeit herrscht. Vielleicht hat es seinen Ursprung darin, dass ich meine Ausbildung auf der Jugendanwaltschaft gemacht habe. Dort geht es natürlich genau um das. Es geht darum, es kommen Jugendliche, die irgendetwas falsch gemacht haben und wir tun nachher das bestrafen. Oder, also bestrafen, wir tun ihnen sagen, sie müssen 80 Franken Buße zahlen, zum Beispiel. Aber was natürlich dort nicht geht, ist, dass zwei das Gleiche gemacht haben und unterschiedlich hohe Buße müssen zahlen. Das wäre recht schlimm für eine Jugendanwaltschaft, wenn das auskäme, dass da ungerecht behandelt wird. Und genau um das geht es auch heute, um Gerechtigkeit. Genau genommen geht es um einen Text aus Römer 5, 20 bis 21. Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, so soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. In welchem Kontext steht der Text? Der Text ist das Ende eines Abschnitts, wo der Paulus über einen Vergleich zwischen Adam und Christus redet. Er sagt, dass im gleichen Mass wie die Sünde durch den einen Mensch Adam in die Welt gekommen ist, im gleichen Mass ist die Gnade durch den einen Mensch Jesus gekommen. Und der Text aus dem Römerbrief ist eben der Abschluss. Und auf den gehen wir jetzt ein bisschen näher ein. Der Paulus fängt an mit der Aufgabe vom Gesetz. Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Wenn wir zurückschauen aufs AT, aufs Alte Testament, dann sehen wir, dass Gott den Israeliten das Gesetz gegeben hat und dass sie immer und immer wieder dagegen verstoßen haben. Sie haben sich mit anderen Völkern vermischt. Sie haben andere Götter angebetet. Und alles das waren Sachen, die Gott ihnen eigentlich gesagt hat, das geht nicht. Man könnte fast meinen, das Gesetz war von Gott fast ein erbärmlicher Versuch, das Volk in die richtige Richtung zu lenken. Oder das hat ja nicht funktioniert. Aber der Paulus sagt uns, dass das nicht die Aufgabe vom Gesetz ist. Er sagt, die Aufgabe des Gesetzes ist es, die Sünde sichtbar zu machen. Ich stelle mir das vor, wie in einer Familie, wenn die Mutter mit ihren zwei Kindern daheim ist und nachher klaut der ältere Sohn, der Florian, nennen wir jetzt den mal, klaut seiner kleinen Schwester das Baby. Und jetzt sieht die Mutter das, oder? Sie sieht das und sie denkt, oh, das geht gar nicht, das müssen wir jetzt ihm sagen, dass man teilen, dass man das nicht macht. Und sie sagt ihm das und ab diesem Zeitpunkt weiss er, dass er einen Fehler gemacht hat. Wenn er also jetzt das neu macht, dann verstößt er ganz offiziell gegen die Regeln, die seine Mutter ihm aufgestellt hat. Und das ist ein bisschen das Gleiche mit dem Gesetz. Sobald das Gesetz ist gekommen, haben die Israeliten ganz genau gewusst, wenn sie dagegen verstoßen und wenn sie etwas falsch machen. Also die Aufgabe des Gesetzes war es, ihnen klar zu machen, wo oder wie stark ihre Verfehlung ist, wo dass sie Sachen falsch machen, was dass sie nicht machen sollen. Und das ist natürlich auch sichtbar geworden, was sie eben alles falsch machen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Also erst wenn man weiss, was man falsch macht, dann weiss man auch, wie wertvoll es ist, wenn jetzt die Leute einem vergeben. Der Florian hat seiner Schwester das Baby geklaut. Und wenn er jetzt das nochmal macht und seine Mutter ihm sagt, hey, das war im Fall nicht gut gewesen, aber wir legen jetzt das auf die Seite. Ich tue dir vergeben, das ist okay. Dann weiss er, wie viel wert das ist, dass sie ihm vergeben hat. Hier kommt der Aspekt der Gnade ins Spiel. Ich finde, Gnade ist so ein Wort, das kennt man, das hat man schon oft gehört. Aber was heisst das eigentlich genau? Ich bin den Duden geholt und habe mal geschaut, was sagt der Duden dazu. Der Duden sagt, Gunst eines höherrangigeren gegenüber einem auf tieferem Rang. Also wenn jetzt zum Beispiel der Jonas, mein Chef im Kernteam, wenn er mir gnädig ist, wenn ich mal etwas falsch gemacht habe, dann ist das eben Gnade. Weil er steht mir höher. Sagt man dem so? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Genau, er ist eben mein Chef. Gnade ist aber auch Strafnachlass. Das hat mir ein bisschen mehr jetzt gesagt, aus meinem Hintergrund von der Jugendanwaltschaft. Strafnachlass ist Gnade. Das haben wir nicht praktiziert. Also, das hat es eigentlich nicht gegeben. Weil die Leute sind ja erst dann gekommen, wenn wir eine Anzeige bekommen haben. Und im Normalfall war dann schon klar, sie haben etwas falsch gemacht. Und es wäre ja eben ungerecht, wenn wir jetzt da sagen, okay, wir machen nichts. Das ist jetzt halt so, der wird es hoffentlich nicht mehr noch einmal machen. Es hat es ganz, ganz selten gegeben. Das ist vorgekommen. Meistens dann, wenn die Kinder noch sehr, sehr jung waren und noch gar nicht strafmündig. Dann hat man halt gesagt, okay, er hat einen Fehler gemacht, aber wir dürfen vom Gesetz her nichts machen, weil er ist noch zu jung. Und wir legen das wieder auf die Seite. Das ist eigentlich ja auch fast eine Art von Gnade. Das Spannende ist, es heisst in der Bibel, jetzt in einer anderen Übersetzung, hier sieht man es ein bisschen weniger gut, es geht nicht einfach um Gnade, sondern es geht um Gnade im Überfluss. Die Gnade ist noch viel mächtiger geworden. Nicht nur für die kleinen Sachen ist Gnade da, sondern eben auch für die grossen Sachen. Und nicht nur für die schon passiert sind, sondern auch für die noch werden kommen. Gnade im Überfluss. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sünde hat geherrscht und jetzt herrscht Gnade. Also durch Christus ist Gnade ins Leben der Christen gekommen. Und nur durch Gnade bekommen wir den Zugang zur Gerechtigkeit. Was heisst das genau? Gerechtigkeit heisst doch, dass alle gleich behandelt werden. Ich recht muss umdenken während dem Vorbereiten dieser Predigt, weil das eben mein Gerechtigkeitsverständnis war. Und ich musste merken, dass die Gerechtigkeit, die ich für gerecht halte, dass das nicht die Gerechtigkeit ist, die der Paulus meint. Das Spannende ist, dass auch der Paulus hat umdenken musste. Er war ein Pharisäer. Also sein Gerechtigkeitsverständnis als Pharisäer war, dass die Gerechtigkeit von Gott der angemessene Lohn ist für seine guten Taten oder für das Einhalten des Gesetzes. Er hatte eine Begegnung mit Jesus, das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Und von dort an, wenn wir seine Texte lesen, dann merken wir, er hat komplett umgedacht. Er sagt zum Beispiel im Römer 8,8, vor Gott ist niemand gerecht. Niemand. Er sagt auch, dass menschliche Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen kann. Im Epheser heisst es, nur der neue Mensch in Christus hat Gerechtigkeit. Im 2. Korinther sagt er, der von keiner Sünde hat gewusst, also Jesus, der hat Gott zur Sünde gemacht, damit in ihm alle gerecht werden können. Und zwar so gerecht, wie es vor Gott gilt. Er hat merken, dass Gerechtigkeit eine Gabe von Gott ist und nicht ein Verdienst aufgrund von Gesetzeserfüllung. Also ein komplettes Umdenken, 180 Grad. Nicht meine guten Taten, nicht meine Gesetzeserfüllungen, sondern allein Gott gibt Gerechtigkeit. In der Bibel gibt es diverse Begriffe für Gerechtigkeit. Und ich bin ein bisschen schauen. Im Griechischen sind die zwei vor allem spannend. Und zwar ist die Kaiosyne eine Form von Gerechtigkeit und das ist ein Zustand, eine Eigenschaft. Und dann gibt es den Begriff Dikaioma und das ist eine gerechte Tat. Also wir sehen hier den Unterschied von Gerechtigkeit, wie man es eben sehen kann. Zum einen eine gerechte Tat und zum anderen ein Zustand. Und die Gerechtigkeit, die der Paulus meint in diesem Text, da geht es um die Kaiosyne. Es geht um einen Zustand. Wir sind gerecht und nicht wir tun gerecht. Wir haben gelesen, dass Gerechtigkeit aus Gnade heraus entsteht. Und Gnade liegt im Auge des Betrachters. Wenn wir wieder einen Blick ins Alte Testament werfen, dann sehen wir das zum Beispiel beim Noah. Genesis 6, dort steht, Noah fand Gnade vor Gott. Im Englischen sieht man es noch fast ein bisschen mehr, dort steht, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Also er hat Gnade gefunden in den Augen von Gott. Nehmen wir einen Mann und eine Frau, ein Ehepaar, und jetzt findet der Mann seine Frau wunderschön. Also findet hoffentlich jeder Mann seine Frau, aber er findet sie wirklich so wunderschön. Und jetzt kommt sein Kollege und denkt, ja, also, das ist schon noch eine Hübsche. Aber jetzt geht wunderschön, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also man sieht, die Schönheit von dieser Frau, die liegt im Auge des Betrachters. Ihr Mann findet sie wunderschön und sein Kollege findet sie auch hübsch. Das Gleiche ist es mit Gnade. Und eben mit Gerechtigkeit. Ich kann etwas für gerecht halten, aber für Gott ist das vielleicht nicht gerecht. Ich möchte nochmal einen Schritt zurück in die Jugendanwaltschaft machen und euch da etwas erklären. Und zwar habe ich ja vorher erwähnt, dass es ganz, ganz selten mal so einen Fall hat gegeben, wo man jemanden begnadigt hat, wenn er eben zum Beispiel noch zu jung ist. Da hat man eine Anzeige bekommen, man hat die bearbeitet und hat gesagt, ja, der ist zu jung, machen wir nichts. Und da hat man nicht anhand Namen geschrieben. Also man tut einen Fall nicht anhand nehmen und dann ist der Fall abgeschlossen. Es kommt keine Strafe. Das, was ich aber spannend finde, ist, dass man die nicht anhand nahm, die tut man in eine Akte rein und es kommt in den Aktenschrank. Und wenn jetzt der Bub, wenn er dann älter ist, wieder mal zu uns kommt, weil er etwas hat falsch gemacht hat, dann gehen wir in den Aktenschrank schauen und wir sehen, dort sind Akten rum. Und wenn Akten rum sind, haben wir so einen fetten roten Stempel gehabt, Vorakten, wo man auf die neue Anzeige drauf hat. Also das heisst, man hat eigentlich Akten genommen, wo nicht mal etwas ist gemacht worden. Man hat ihn ja begnadigt. Und trotzdem haben wir gesehen, er hat Vorakten. Also tun wir jetzt vielleicht nicht noch einmal ein Auge zudrücken. Bei Gott ist das komplett anders. Er hat keinen Aktenschrank, er hat auch keinen Voraktenstempel. Wir hatten auch einen anderen Stempel gehabt. Wir hatten keinen Voraktenstempel gehabt. Das war der grün. Ich glaube, Gott hat nur den. Und jedes Mal, wenn wir mit Sachen, die wir falsch gemacht haben, vor ihn kommen, bekommen wir den Fett keinen Voraktenstempel, weil er eben keine Vorakten mehr von uns hat. Er tut es nicht aufbewahren, wie manchmal er uns gnädig war, sondern wir dürfen jedes Mal wieder neu vor ihn kommen. Er ist uns gnädig, auch wenn das für uns manchmal vielleicht nicht nachvollziehbar ist. Wir haben alle sicher schon Sachen falsch gemacht. Und ob jetzt das ein Ketschgummiklauen beim Kiosk ist oder ob das ein Mord ist, Gott ist gnädig. Und wir können es nicht nachvollziehen, wie die beiden Sachen gleich können beurteilt werden. Das wäre ja, so wie ich Gerechtigkeit verstehe, völlig falsch. Weil das sind zwei so komplett unterschiedliche Sachen. Aber Gott ist beiden gnädig. Was sehen wir also in diesem Text? Ich werde es nochmal schnell zusammenfassen. Wir sehen, das Gesetz zeigt den Menschen das Ausmaß von ihrer Sünde, von ihrer Verfehlung. Aber wo die Sünde der Mensch beherrscht hat, also wo die Sünde noch Grund für den Tod war, da hat Gott Jesus durchs Spiel gebracht und durch ihn Gnade. Und zwar nicht irgendeine Gnade, sondern Gnade im Überfluss. Und durch diese Gnade werden wir vor Gott gerecht. Wir kommen in diesen Zustand der Gerechtigkeit hinein, in die Kaiosyne hinein. Und durch die bekommen wir ewiges Leben. Vielen von euch sagt der Name Dietrich Bonhoeffer sicher etwas. Er hat immer wieder mal gewarnt vor billiger Gnade. Vielleicht sagt noch der Ausdruck etwas. Das ist eben genau das, wenn man sagt, ja okay, egal was ich mache, Gott ist mir ja gnädig. Es spielt gar keine Rolle mehr, was ich mache. Weil egal, ob ich Ketschgummi klaue oder ob ich einen umbringe, Gott ist mir sowieso gnädig. Und das nennt der Dietrich Bonhoeffer billige Gnade. Er nennt das auch verschleuderte Vergebung. Gott vergibt mir sowieso, warum mache ich mir also noch Mühe? Wir sind sowieso gerettet, warum sich also noch an Gesetz halten? Der Bonhoeffer findet, man sollte besser von teurer Gnade reden. Und zwar sagt er zu der: Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben erst schenkt. Er spielt hier auf Nachfolge an. Gott erwartet von uns die totale Hingabe. Und nicht einfach ein einmaliges Gebet. Nachfolge heisst für uns, unser Leben aufzugeben und Gott die Führung zu überlassen. Und das braucht Mut. Das kostet uns etwas. Das ist nicht einfach so schnell mal gemacht. Das macht Angst, weil man gibt Sicherheiten auf, oder? Wenn ich Gott die Führung von meinem Leben überlasse, dann bin es nicht mehr ich, der den nächsten Schritt bestimmt. Dann ist es Gott. Und es kann auch sein, dass es vielleicht ein Schritt ist, den ich auf Anhieb nicht so cool finde. Ich bin im Moment dran, in einem Prozess, wo ich werde im Sommer mit meinem Studium fertig. Und jetzt ist die Frage, ja, was mache ich nach dem Studium? Und das Problem ist, schlussendlich muss ich die Führung Gott überlassen. Und wenn er mich jetzt an einen Ort herstellt, wo ich es vielleicht auf Anhieb nicht so cool finde, dann ja, weiss ich nicht, wie ich mit dem dann umgehe. Also es kostet mir Mut, zu sagen, entscheide du. Ich gebe es dir ab, du bist der, der entscheidet, wo mein Leben hergehen soll. Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben erst schenkt. Wir dürfen wissen, dass uns ewiges Leben versprochen ist. Und mit ewigem Leben ist gemeint die totale Verbundenheit mit Gott. Wir dürfen bei ihm sein, wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Nichts mehr trennt uns. Also machen wir den Schritt und entscheiden uns dafür, unser Leben, wie wir es jetzt hier auf Erden haben, Gott zu überlassen und zu sagen, mach du damit, was du willst. Das sind vielleicht 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre, die ich Gott abgeben kann. Und das klingt nach viel. Aber im Hinblick darauf, was alles noch kommen wird, nach diesem Leben, ist es eigentlich gar nicht mehr so viel. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Und Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben erst schenkt. Und genau das ist Gnade. Eben nicht eine billige Gnade, sondern eine teure Gnade, die mit Nachfolge verbunden ist. Was heisst das jetzt für uns ganz konkret? Sind wir bereit, nicht nur Gerechtigkeit von Gott anzunehmen, sondern eben auch den Weg von Nachfolge zu gehen? Sind wir bereit, unser Leben, wie wir es gerne wollen, aufzugeben, für das, was noch alles wird kommen? Es ist doch so cool zu wissen, dass wir in diesem Zustand von Gerechtigkeit drin sein, wenn wir das machen. Egal, was wir machen, er ist uns gnädig. Wir sind gerecht vor ihm. Er hat keine Vorakten. Er hat keine Vorakten in seinem Schrank. Er hat nicht mal einen Schrank, wo er das drin tun könnte. Sondern er hat nur den grünen Stempel, keine Vorakten. Aber das kostet uns Mut. Sind wir bereit, das zu tun? Und vielleicht noch etwas Kleines, was ich spannend finde. Das hat mir vor allem sehr geholfen in diesem Text. Unsere Aufgabe ist nicht, die Sünde sichtbar zu machen. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Ich bin jemand, der sehr gerne mit Leuten unterwegs ist, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Ich bin viel auf der Straße unterwegs und darf dort mit Menschen ins Gespräch hineinkommen. Und ich hatte lange das Gefühl, meine Aufgabe ist es, den Leuten zu zeigen, was sie falsch machen und darum brauchen sie Jesus. Und ich durfte durch die Predigt merken, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es, die Leute in die Gnade von Jesus hineinzuführen. Sie an den Punkt herzuführen, wo sie sagen können, und genau das will ich auch. Ich will keine Vorakten mehr haben. Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, so soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich tue zum Abschluss noch beten.